Tja, für die sensationslüsternen Hörerinnen und Hörer unter uns muss ich jetzt leider resümieren. Jenny und ich haben uns nicht mit Mesh beworfen. Ich habe nicht aus lauter Bösheit ihrem Haflinger die Mähne blau gefärbt. Und Jenny hat nicht meinem Spanier seine lange genockte Mähne abgeschnitten.
Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere oder schreib mir, wenn dich ein Thema interessiert oder wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Und mit ein bisschen Glück ist dann auch bald deine Frage Thema einer Podcast-Folge.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Mit Dr. Sandra Löckener.
Herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 24. Hast du die letzte Folge gehört? Die Folge Nummer 23. Denn darin habe ich mit der Ausbilderin der akademischen Reitkunst Claudia Strauß gesprochen. Und abgesehen davon, dass es ein super nettes Gespräch war, fand ich es auch irgendwie richtig cool, was dabei so rauskam für Gedanken zum Thema Turniersport. Wir haben so ein bisschen rumphilosophiert, was man möglicherweise am Turniersport aus gesundheitlicher Sicht verändern könnte, dass es dem Wohlergehen der Pferde noch zuträglicher ist. Und ich habe von euch ganz, ganz viel Feedback bekommen zu dieser Folge. Ich hatte mir vorher gedacht, das Feedback wird möglicherweise sehr gemischt, wurde es tatsächlich aber gar nicht. Also ich habe wirklich gemerkt, dass euch das ziemlich aus der Seele gesprochen hat, diese Folge, und dass einige von euch sehr ähnliche Gedanken hatten oder auch noch weiterführende Gedanken oder sogar noch weitere spannende Gedanken. Also das war richtig cool, was sich da eigentlich daraufhin noch so ergeben hat an Gedankenvolumen, sagen wir es mal so. Es gab aber allerdings schon zwei Personen, die haben sich ein bisschen echauffiert über diese Folge, weil sie nämlich Turnierreiter sind, beziehungsweise eine davon, die Jenny, ist selbst Turnierreiterin und die hat sich schon so ein bisschen getriggert gefühlt irgendwie durch unsere Ideen. Und die beiden haben einen eigenen Podcast, nämlich den Pferdepodcast. Und in diesem Podcast haben sie dann so ein kleines bisschen was zu meiner Folge gesagt und ja, waren schon so ein kleines bisschen auf Konfrontation gebürstet und haben auch erwähnt, dass man doch vielleicht auch mal irgendwie zu dritt das Thema nochmal besprechen könnte. Und dann habe ich mir gedacht, na, kommt gleich mal her, ich lade euch mal in meinen Podcast ein. Und deshalb sind heute Jenny und Chris von der Pferde-Podcast zu Gast bei uns. Wir werden mal uns ein bisschen austauschen zu den Themen aus der letzten Podcast-Folge, aus Nummer 23, zu den Gedanken, die Claudia und ich da hatten und zu vielleicht noch weiterführenden Gedanken und werden mal gucken, ob es danach hier irgendwie eine Schlägerei gibt oder wo das Ganze so endet. Also sei gespannt, wo uns das hinführt. Hallo Chris, hallo Jenny. Schön, dass ihr zu Gast seid im Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd.
Genau, und es gibt ja immer wieder mal Schnittmengen in unseren Podcasts, weil in beiden Podcasts geht's um Pferde. Aber in dem jetzt aktuellen Fall, weswegen wir uns miteinander unterhalten, da war diese Schnittmenge irgendwie besonders krass, weil bei uns geht's ja viel auch um die Turnierreiterei, der rote Faden, das weißt du, Jenny reitet Turniere mit ihrem Haflinger und auch mit Klexi und so und hat da viel Freude dran. Und du, Sandra, hast dich in der letzten Folge, ne, intensiv beschäftigt, tatsächlich mit dem Stichwort Turnierreiterei und hast es mit einer Gästin so unter der Fragestellung seziert, inwieweit denn diese Turnierreiterei der Gesundheit, der körperlichen und psychischen Gesundheit von Pferden zuträglich ist oder ob es da auch viele Punkte gibt, wo du sagen würdest, oh, da ouch ich und da könnte man vieles verbessern. Man muss sagen, genau. Ihr habt uns so ein bisschen getriggert. Und also wir werden jetzt vielleicht, und du hast auch viel Feedback bekommen auf die Sendung, hast du mir erzählt. Viel Positives, Sandra, ne?
Also ja, viel Positives jetzt vermutlich aus meiner Sicht, weil ja, bei mir ist es natürlich so, bei mir geht es halt vorrangig um Pferdegesundheit und das heißt, das war so ein bisschen mein absoluter Fokus in der Folge, in der ich über Turnierreiterei gesprochen habe. So, gibt es da Dinge, die wir für die Pferdegesundheit optimieren können? Also letztendlich habe ich das, wollte ich das aber auch so ein bisschen offen lassen, ne? Also es wäre ja durchaus auch möglich, weil das ist ja noch nicht abgeschlossen, das Thema, dass es ja auch noch Aspekte gibt, wo man sagt, da ist es vielleicht sogar förderlich für die Gesundheit. Also diese erste Folge war jetzt mal so ein bisschen, ja, auch aufgrund dieser ganzen Eindrücke, ihr habt es ja auch bei euch im Podcast erwähnt, es gab vor Olympia schon paar Schlagzeilen, es gab nach Olympia paar Schlagzeilen, einfach Videos und Gegebenheiten, wo man definitiv sieht, da steht das Wohl der Pferde nicht an oberster Stelle. Und das war halt so ein bisschen mein Fokus an der Sache. Und deshalb, ja, ist das wahrscheinlich halt besonders spannend so bei euch. Also eigentlich war das so Wohlbefinden und Turnierreiterei, so Pferdegesundheit und Turnierreiterei. Und ihr bringt so den Aspekt Erfahrung aus der Turnierreiterei mit rein und ich halt Erfahrung, wie macht man Pferde gesund, wie bleiben Pferde gesund und so weiter. Und deshalb ist das natürlich eine sehr spannende Kombi, wenn das an der Stelle aufeinander trifft.
Absolut. Und du hast ja auch gesagt, dass es durchaus dein Wunsch ist, diese Tür für die Perspektive Turnierreiterei aus der Sicht einer Turnierreiterin durchaus auch nochmal zu würdigen. Ja, und da waren wir natürlich aber sowas von zur Stelle und sind durch diese offene Tür jetzt mal durchgelaufen. Jenny, dich hatte das ja tatsächlich, also du hast die Folge gehört, ich habe dich auch drum gebeten, mal reinzuhören und dich hat es schon so ein bisschen getriggert. Und ich kann jetzt gar nicht, oder du kannst wahrscheinlich selber am besten sagen, was genau dich getriggert hat. Mein Eindruck war so ein bisschen so dieser Grundsound von dieser ganzen Folge. Und wenn man sich ja auch überlegt, welche Regeln in der Turnierreiterei kann man ändern, dann ist ja immer so der Subtext so ein bisschen, die Regeln, so wie sie im Moment sind, sind nicht gut für die Pferde. Also es bleibt irgendwie so ein Gesamteindruck, dass die Turnierreiter nicht so gut dabei wegkommen. War das so? Also das war mein Empfinden. Du hast dich aber noch mehr aufgeregt als ich. Vielleicht sagst du mal, was so dein Punkt war, der dich so getriggert hat. Weil du lässt dir ja ungern unterstellen, dass du deinen Pferden nicht wohl willst.
Genau, also das ist das Letzte, was ich will, meinen Pferden nicht wohl. Und genau, mich hat so ein bisschen getriggert, so dieses, ich sage jetzt nur mal so dieses Beispiel in so einer Dressurprüfung zum Beispiel, die Pferde werden nicht gelobt und haben keine Erholungspause und zwischendurch mal zügellang. Und das war so der erste Punkt, wo ich drüber gestolpert bin und gedacht habe, naja, so eine Dressurprüfung geht jetzt so in meinen Klassen so maximal 4,5 Minuten. Das hält das Pferd schon durch. Und dafür trainiere ich auch, dass das Pferd mal 4,5 Minuten am Stück sich konzentriert und ich Lektionen nacheinander abrufen kann. Und ich trainiere mein Pferd ja auch dahin, dass es das sowohl mental als auch körperlich leisten kann. Und das war so der erste Punkt, über den ich gestolpert bin, wo ich dann auch so ein bisschen in Erinnerung hatte. Also ich stand auch ja schon in einigen Ställen und unter anderem auch mal in einem großen Aktivstall in Hessen, wo es ganz viele Pferdemädels mit ihren Pferden gab, die nicht geritten sind, weil sie gedacht haben, sie tun ihrem Pferd damit nicht gut. Und das ist so ein bisschen hängen geblieben, wo ich dann immer so ein bisschen verglichen habe, okay, welchem Pferd geht's denn jetzt besser? Meinem Sporthaflinger damals oder diesem Pferd, das jeden Tag ein Mesh kriegt, das jeden Tag mit Hufschuhen im Wald spazieren geht und das eigentlich nur einmal im Monat mal geritten wird? Und ansonsten wirklich so sein Leben chillt. Ja, kann man machen, aber dieses Pferd wurde immer kränker. Und dann habe ich das wirklich so im Vergleich gesehen, okay, welchem Pferd geht's jetzt besser? Meinem Sportpferd, das auch mal 4,5 Minuten am Stück sich konzentrieren muss in einer Prüfung, oder diesem Pferd, das wirklich betüttelt wird von hinten bis vorne und das nur gebisslos geritten wird, wenn es überhaupt geritten wird? Und also das sind jetzt wirklich so diese extremen Gedanken, die ich dann so hatte. Es waren ganz viele Gedanken in meinem Kopf und das waren jetzt nur die extremsten Gedanken. Und ihr habt euch ja dann auch darüber unterhalten, zum Beispiel, man könnte den Sperrriemen weglassen, man könnte genau unter anderem den Pferden in der Prüfung eine Pause gönnen. Solche Dinge, wo ich dann wirklich so gedacht habe, das war mir zu viel. Also diese, zum Beispiel so ein Sperrriemen hat ja auch einen Sinn. Der hat natürlich nicht den Sinn, dem Pferd die Luft abzuschnüren und das Maul zuzubinden, dass es das Maul nicht aufsperren kann. Sondern ich habe festgestellt, wenn ich ein Pferd mit Sperrriemen reite und den so verschnalle, dass es auf jeden Fall atmen kann, dass es kauen kann, dass es Platz hat im Maul, das Gebiss etwas ruhiger liegt. Gerade bei den jungen Pferden finde ich das eigentlich eine gute Erfindung. Also das sind alles so Punkte, wo ich einfach andere Erfahrungen gemacht habe.
Genau, danke, dass du eine Pause machst, weil um Gottes Willen, nicht, dass Sandra das Gefühl hat, sie soll jetzt hier zugequatscht werden. Und es würde mich natürlich und uns auch jetzt natürlich wahnsinnig interessieren, ob du die Gedanken so ein bisschen nachvollziehen kannst und oder ob du sagst, nee, ich bewege mich nicht.
genau. Ja. Das waren jetzt schon tatsächlich einige total spannende Punkte. Und ich gehe jetzt mal so ein bisschen nach und nach durch. Also tatsächlich das Erste, was ich wirklich spannend fand, war, eure Emotionen zu spüren. Weil ich habe dann bei euch in den Podcast reingehört und der ging dann schon so los, dass Chris meinte, ich war selten so nervös und angsterfüllt vor einer Aufnahme. Und ich habe so angefangen zu hören und hing so irgendwie so zurückgelehnt in meinem Sessel. Und dann dachte ich mir so, ach, worüber reden sie denn? Und dann so, ach, sie reden über mich und meine Folge. Und dann so ging es weiter. Ja, es geht jetzt mal darum, die Hörer auf ein ähnliches Aggressionspotenzial zu heben, auf dem du schon bist, Jenny. Und dann bin ich so aus meiner bequemen Position so vor und so Ärmel hochgekrempelt, so, okay, Ladies and Gentlemen, dann lass mal loslegen. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, wie spannend, weil ich habe schon gemerkt, ja, ich habe tatsächlich, Chris, ich habe es zu dir auch gesagt, ich hatte damit gerechnet, dass möglicherweise es auf meine Podcast-Folge auch Kritik hagelt von Turnierreitern. Mhm. Und ich habe keine einzige Kritik bekommen, dafür aber sehr, sehr viel positives Feedback, weiterführende Gedanken. Und da habe ich total gemerkt, okay, ich bin offensichtlich halt völlig in einer Softie-Bubble unterwegs, ja. Also das heißt, offensichtlich die Pferde, die Leute, die meinen Podcast hören, die vielleicht dann auch irgendwie Lust haben, mir zu schreiben oder so, die fanden das total positive Anregungen, schöne Gedanken. Einige haben mir geschrieben, sie haben sich für ihr Training das auch mitgenommen und so. Und deshalb war das für mich ganz spannend, dann mal so eine ganz andere Emotion zu spüren. Und das Erste, was ich mir daraus so abgeleitet habe, war, okay, interessant, ja, offensichtlich findet Jenny das, was es momentan ist, der Turniersport, auch wirklich schützenswert. Also, weil mein Gedanke war ja so ein bisschen so, eben wie du schon gesagt hast, Chris, was könnte man denn verändern zum Wohl der Pferde? Und ich habe da halt richtig so gespürt, Jenny möchte auch vieles schützen, was aktuell Turniersport ausmacht und ist. Und das fand ich erstmal irgendwie so einen ganz interessanten Gedanken und habe mir gedacht, okay, ja, lass auch mal so rum überlegen. Ja, Jenny, du hast jetzt angefangen mit dem Punkt, das war nämlich tatsächlich eine Sache, die wir so ein bisschen rumphilosophiert hatten, die Claudia Strauß und ich. Wäre das denn nicht irgendwie dem Pferdewohl zuträglich, dass wenn man jetzt in der Prüfungssituation spürt, also dass man so mehr oder weniger die einzelnen Lektionen so ein bisschen getrennt voneinander bewertet? Also wir haben, jetzt muss man dazu sagen, die ganze Podcast-Folge war nicht so, dass wir uns die vorher bis ins kleinste Detail überlegt haben, sondern wir haben halt so rumgesponnen. Und das war so unsere Überlegung, dass wir gesagt haben, hey, wie wäre das denn jetzt eigentlich also für die Pferde, wenn es die Möglichkeit gäbe, nach einer richtig gelungenen Lektion eine Pause einzulegen, eine Varianz einzubringen, ja, dass man einfach, wenn man spürt so, ja, der würde sich jetzt mal freuen, einfach mal richtig Gas zu geben, eine lange Seite, dann einfach mal vorwärts galoppieren oder ich will mal Zügel aus der Hand kauen lassen im Trab oder ich will mal eine Komplettpause machen, der soll mal kurz irgendeine Ausgleichsbewegung machen dürfen, einmal abkauen oder weiß ich nicht, ausschnauben. Und das war so ein bisschen unser Gedanke, dass wir gesagt haben, hey, wäre das nicht schön, dass wenn man als Reiter das spürt, ich habe jetzt eine richtig gelungene Lektion hingelegt, dann mache ich kurz eine Varianz rein und danach lege ich los mit der nächsten Lektion. Ich glaube auch, wie du sagst, Jenny, dass natürlich ist ein Pferd, ein gut trainiertes Pferd, was darauf ja vorbereitet ist, in der Lage, diese 6 Minuten, wenn wir von S-Dressur reden, die Lektionen eins hinter der anderen abzuspulen. Der Gedanke, den wir hatten, war nur, wenn ich als Reiter spüre, hey, mein Pferd ist heute in der Lage, der hat einfach den Mördertag des Jahres und ich spüre, der ist nach der einen Lektion schon bereit für die nächste Lektion und es geht alles so nach und nach durch, spricht ja nichts dagegen, dass ich einfach durchreite. Und wenn ich sage, das ist für mich eine persönliche Challenge, dass ich mein Pferd auch so vorbereite, dass es die 6 Minuten eine Lektion nach der anderen abspult, why not? Nur ich, also meine Erfahrung, also weil Claudia und ich, wir sind ja auch beide Pferdetrainer, also wir haben einfach auch so mit unserer Erfahrung in der Pferdeausbildung und so gesprochen, ist, dass es manchmal halt für die Qualität oder für die Losgelassenheit oder auch fürs Wohlbefinden eines Pferdes sehr zuträglich sein kann, zwischendurch einen Wechsel zu machen. Und dass dieser sich dann extrem positiv so aufs Wohlbefinden des Pferdes auswirken kann. Und für mich ist jetzt so ein bisschen die Vorstellung, dass ich sage, das ist dann aber nicht möglich. Ich merke, mein Pferd ist zum Beispiel ein bisschen spannig. Ich weiß, ihm würde jetzt eine lösende Arbeit mal kurz gut tun, das zu abzugeben, diese Spannung. Kann es aber nicht machen, ja, muss weiter mit dem spannigen Pferd einfach die Prüfungen, also die Lektionen abspulen. Das ist halt für mich so ein bisschen, da wird aus meiner Sicht halt vor allem Gehorsam getestet. Und da bin ich irgendwie so, weiß ich nicht, ob das halt der Pferdegesundheit so zuträglich ist. Also für mich ist nach wie vor so ein bisschen die Frage, wäre es nicht, wenn ich jetzt ja einfach die Gesamtheit der Pferde nehme, ja? Weil, also wenn ich jetzt überlege, was ich für Pferde habe auf diesem Niveau, also die wirklich Dressur der schweren Klasse gehen können, dann ist es nicht so, dass das normale Training so aussieht oder auch nicht jedes Wochenende so aussieht, dass ich einen Tag habe, wo ich alle Lektionen nacheinander reiten kann und ich habe das Gefühl, von A bis Z ist das Pferd nach der Lektion bereit für vor der Lektion. Sondern das Hauptsächliche ist eigentlich, dass ich die Lektionen einzeln übe, dass ich erspüre, was mein Pferd als Vorbereitung braucht, als Nachbereitung braucht. Und je besser die Qualität der einzelnen Lektionen dann ist, desto besser empfinde ich das dann auch für die Gesundheit des Pferdes. Dass es auch einen positiven Trainingseffekt hat und so. Und deshalb ist mir einfach nur der Nutzen dessen, dass man das Ganze 6 Minuten lang durchhält für die Pferdegesundheit, nicht so klar. Das ist einfach der Punkt. Dass ein Pferd das kann, da bin ich total bei dir. Aber aus Pferdegesundheitssicht ist mir der Nutzen einfach nicht ganz klar. Und ich würde den Nutzen, glaube ich, da auf der Seite sehen, dass man da ein bisschen flexibel wäre und auf sein Pferd einfach eingehen kann, auf die Bedürfnisse.
Also ich glaube, im Training machst du das ja auch so. Ne? Also das ist ja genauso, genau, wie Sandra das gerade schildert. Und ich denke
und
mal...
Und auch beim Abreiten mache ich das auch so, wenn ich das Pferd für die Prüfung abreite, dass ich so einzelne Lektionen nochmal abfrage und sage, so, oh, super gemacht, Zügel lang. Und dann mache ich genau das, was du eben alles beschrieben hast. Aber in so einer Prüfungssituation, man muss ja auch so ein bisschen realistisch sein und muss mal überlegen, wenn ich zum Beispiel 40 Starter in einer M-Dressur habe, wie lange das dann geht, wenn man zum Beispiel jedem Pferd, ich sag mal, ein Zeitfenster von 8, 9, 10 Minuten gibt, um auch diese Pausen einzubauen. Ich empfinde es auch als extrem schwierig für einen Richter, das dann zu bewerten. Also da werden ja auch Übergänge bewertet, da wird die Durchlässigkeit des Pferdes, die Rittigkeit und auch der Gehorsam wird ja auch bewertet. Ja, das Wort hast du auch gesagt vorhin, da wird Gehorsam abgefragt. Ja, und so ganz pauschal, dass ich die ganze Turnierszene, so wie sie jetzt ist, schützen möchte, Das ist so, das würde ich so nicht stehen lassen. Also im Moment kann ich sagen, ich habe noch Spaß daran. Es gibt bestimmt Dinge, die mir auch nicht gefallen. Ich sehe auch auf Abreiteplätzen Dinge, wo ich sage, oh nee, das geht gar nicht. Also eine Freundin hat letztens auf dem Abreiteplatz zu mir gesagt, oh, willkommen im Krieg. Ja, also das will ich überhaupt gar nicht schützen. Im Gegenteil, da bin ich völlig bei euch, dass auf solche Abreiteplätze Stewards gehören, die präsent sind, die auch einschreiten, wenn es gegen die Gesundheit und gegen das Pferdewohl geht. Das ist nicht immer so und das möchte ich auch geändert haben, gar keine Frage. Also ich kann nur für mich sprechen und ich kann für mich sagen, also ich, so wie die, wie so eine Prüfungssituation jetzt ist, also ich würde sogar fast sagen, ich möchte aber auch das Können von mir und meinem Pferd in solchen 4 oder 5 Minuten abfragen, kann ich denn diese Lektion auch wirklich, egal ob da jetzt ein Schirm geöffnet wird, mein Pferd mal kurz spannig ist, bin ich denn in der Lage, meinem Pferd so viel Vertrauen und so viel ja Gelassenheit zu vermitteln, dass es dann trotzdem weiter die Lektionen ausführt, die ich obendrauf halt dem Pferd vermittle. Also das ist für mich aber auch so ein Zusammenspiel zwischen Reiter und Pferd. Haben wir denn so ein vertrauensvolles Verhältnis, dass auch wenn das Pferd mal kurzspannig ist, trotzdem wieder sich in mir vertraut und trotzdem weiter diese Prüfung durchläuft? Also ich finde, das ist auch so eine Abfrage der Rittigkeit und des Vertrauens von Pferd und Reiter.
Okay, ja, nee, also da würde ich jetzt tatsächlich sagen, ich hätte damit sogar genau dieses Problem, dass ich finde, das ist ein Vertrauensmissbrauch, wenn mein Pferd mir sozusagen den Gehorsam entgegenbringt, weiterzumachen, obwohl ich als Reiter spüre, der würde jetzt eine Pause wollen und ich diesen Gehorsam dann sozusagen ausnutze, weil mein Pferd mir das Vertrauen entgegenbringt, würde ich dann tatsächlich so empfinden, dass ich sein Vertrauen dann sogar missbrauche, weil ich mache weiter, obwohl er mir signalisiert, er möchte vielleicht eine Pause. Das heißt, er hat mir vertraut und ich habe ihn in eine Situation gebracht, die für ihn dann möglicherweise unangenehm ist. Also das ist eigentlich ja genau der Punkt, warum mich das interessieren würde, ob es nicht sogar vielleicht förderlich ist, wenn das Pferd sagen darf, jetzt gerade zwickt's mir rechts am Genick und ich würde mich gern lang machen einmal kurz, danach bin ich sofort wieder für dich da. Also das würde ich eigentlich als sehr, also als sehr positiv eher sehen und finde das eher, dass das ein Vertrauen ist, wenn das Pferd sagt, hier klemmt's gerade, könnten wir kurz das regeln und ich sag dann, klar, machen wir, ich gehe auf deinen Wunsch ein und ich würde das jetzt eher nicht als besonderes Vertrauensverhältnis empfinden, wenn ich sag, ich merke, es klemmt und ich mache weiter, weil ich will diese Prüfung reiten.
Kann man das so gegeneinander gestellt lassen? Willst du noch? Weil, also, ich glaube, wir sollten nicht in eine Falle tappen, alles jetzt so tot zu reden. Und ja, ich glaube, man muss dann auch vielleicht aushalten, so wo, also alle, dass man quasi Punkte hat, die ein Stück weit gegeneinander stehen. Ich fand interessant, dass wir uns in manchen Sachen auch angenähert oder, also, dass man sich sehr wohl versteht, wenn wir von der Trainingssituation gesprochen haben. Der Unterschied ist so ein bisschen, dass Jenny sagt, in einer solchen Prüfungssituation muss es dann eben 5 oder 6 Minuten möglich sein, das jetzt durchzuziehen und dann kommt es raus, was rauskommt und fertig. Und Sandra würde sagen, andere Regeln fände sie jetzt besser. Ich weiß, oder willst du noch direkt was drauf sagen, um Gottes Willen? Aber
eine kleine ja Bemerkung noch zu diesem, wenn was klemmt. Also wenn was klemmt in einer Prüfung, dann habe ich sowieso ein Problem. Also wenn zum Beispiel meinem Pferd im Genick oder im Rücken oder irgendwo was klemmt, dann kann ich auch keine durchlässige Prüfung reiten. Also ich rede wirklich ausschließlich davon, wenn mein Pferd angespannt ist und vielleicht sich von äußeren Eindrücken beeindrucken lässt oder Dinge, die da um das Viereck rum passieren und dann ein bisschen aufgeregt ist. Und da, das war eigentlich so das, was ich gemeint habe mit, das Pferd vertraut mir dann und geht trotzdem weiter. Also wenn du jetzt natürlich sagst, das zwickt's im Genick und er würde sich gerne mal lang machen, das sind zwei, also da reden wir von unterschiedlichen Dingen. Also ich habe wirklich gesagt, also wenn mein Pferd ein bisschen aufgeregt ist und sich ein bisschen anspannt wegen äußerer Einflüsse, dann empfinde ich es als großes Vertrauen meines Pferdes zu mir, wenn es trotzdem an diesem gruseligen Ding vorbeigeht und sich trotzdem weiter reiten lässt. Wenn es natürlich irgendwo zwickt oder zwackt, gar keine Frage, dann habe ich aber, glaube ich, sowieso ein Problem in der Prüfung.
Ja, ich finde das eigentlich eine ziemlich normale Situation, weil du hast zwar jetzt vorhin gesagt, 6 Minuten sind ja eigentlich nicht lang, und da gebe ich dir total recht, 6 Minuten sind theoretisch jetzt für ein Pferd in der Fortbewegung nicht lang, aber in einer Haltung zu sein, sind 6 Minuten tatsächlich schon relativ lang. Also eigentlich ist es ja so, dass so ab 2-3 Minuten in einer bestimmten Körperposition beginnt sich ja schon der Muskelstoffwechsel zu verändern. Es treten dann schon erstere ganz, also leichte, aber tiefere Spannungsverhältnisse auf, um das zu halten. Also das sind alles so Sachen, wo ich auch sagen muss, da gibt's inzwischen einfach auch Erkenntnisse, die so ein bisschen sagen, nee, Leute, also 6 Minuten in einer Position reiten, das ist einfach nicht gut. Also das ist nicht förderlich. Und jetzt, ich meine, ne, man muss auch immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht auch mal möglich ist oder sich auch mal anders ergibt, aber das als Prüfung sozusagen so zu machen. Und was sich halt immer noch für mich die Frage stellt, ist so ein bisschen so, was spricht dagegen? Also was spricht gegen die Pause? Weil ich persönlich empfinde diese kurze, und wenn es nur eine Positionsänderung, eine Haltungsänderung oder irgendwie sowas ist, die empfinde ich als extrem wertvoll für die Pferdegesundheit. Und für mich stellt sich halt so ein bisschen die Frage, was spricht dagegen? Also was spricht wirklich dagegen zu sagen, das wäre theoretisch möglich, dem Pferd das zu lassen?
Das kann ich aber total nachvollziehen, ja.
Also
weil eben nichts.
Alle holen Luft.
Jenny spricht überhaupt nichts dagegen, in die Prüfung eine zweite oder dritte mal Zügel aus der Hand kauen lassen, Sequenz einzubauen. Das spricht überhaupt gar nichts dagegen. In allen Prüfungen gibt es eine Sequenz mit Schritt und Mittelschritt, und wo Wert darauf gelegt wird, dass das Pferd Nase vor sich streckt, Nickbewegung zulassen. Das gibt es von der E-Dressur bis zur 3-Sterne-S-Dressur. Aber es spricht natürlich nichts dagegen, 2 oder 3 solcher Sequenzen in solche Prüfungen einzubauen. Da bin ich völlig bei dir.
Also das könnte man machen, auch aus deiner Sicht, würdest du sagen. Ja. Aber man müsste die Regeln ändern. Und ich glaube so ein bisschen, also wenn du jetzt gerade gefragt hast, Sandra, was spricht dagegen? Der Punkt ist ja auch bei euch im Podcast, das hat die Claudia ein paar Mal gesagt, ja, sie versteht den Wunsch nach Vergleichbarkeit. Also das ist jetzt, wenn jetzt quasi ein Reiter macht irgendwie, ich weiß nicht wie viele Pausen, der andere zieht durch, dann ist es, das hattest du gerade auch gesagt, genau. Das ist dann für die Richter schwierig zu bewerten. So ein Gegenargument wäre, keine Ahnung, jetzt im Weitsprung oder im Hochsprung, da gibt es auch einen ersten, zweiten, dritten Versuch. Da ist es einfach ins Reglement eingebaut, und also wenn es transparente Regeln gibt, dann wärst du auch gesprächsbereit jetzt, Jenny. So
ja, nicht quasi. Nur gesprächsbereit, ja. Also ich hätte überhaupt gar nichts dagegen, auch 2 oder 3 Schrittsequenzen in so einer Prüfung oder mal im Trabzügel aus der Hand kauen lassen, gibt es übrigens auch in einigen L-Dressuren, A-Dressuren und auch in M-Dressuren haben wir noch Zügel aus der Hand kauen lassen drin, und da haben wir auch mal einen Arbeitsgalopp drin. Also ist nicht so, dass die Pferde während der kompletten Prüfung in eine Position gezwängt werden. Das entspricht einfach nicht der Tatsache. Also viele Prüfungen sind so aufgebaut, dass sie durchaus auch Pausen für die Pferde drin haben und auch die Position und das Tempo und Versammlung, Arbeitstempo, Mittelgalopp, Mitteltrab, wo die Pferde den Rahmen erweitern, Nase vor, so wie es halt im auf dem Ponyhof sein sollte. Dass es natürlich in der Praxis gar nicht so geritten wird, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber eigentlich war der glaube ich, dass die Intention war, ja, wir verändern das Tempo, wir verändern die Versammlung, wir verändern die Aufrichtung, wir lassen das Pferd mal sich strecken und Schritt gehen und Nase vor. Und wie das dann am Ende umgesetzt wird in einer Prüfung, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber da 2 oder 3 Sequenzen einzubauen, ist überhaupt gar nicht, also spricht gar nichts dagegen, wäre ich auch dafür.
Ja, da hast du total recht. Also ursprünglich ist das ja sogar auch vorgesehen durch solche Dinge wie Zügel aus der Hand kauen lassen oder auch überstreichen, einseitig, beidseitig und so weiter, ja auch genau Losgelassenheit oder sowas auch zu überprüfen. Also so ein bisschen der Grundgedanke ist schon eigentlich irgendwo da, und es ist ein bisschen so, wie du sagst, letztendlich ist es nur die Frage, wie sehr das dann in der schweren Klasse halt natürlich auch so gehandhabt wird, ne? Also ja. Ob das dann irgendwo vielleicht auch sogar ein bisschen verloren geht oder halt nicht mehr so Teil des Programms ist oder ja, weiß ich auch nicht. Aber das wäre so ein bisschen halt, wenn ich mir jetzt eben so eine S-Dressur anschaue, fände ich es, oder ja, weil die Vergleichbarkeit, das sehe ich schon auch. Also ich, da, und da gibt es, glaube ich, verschiedenste Szenarien, dass man einfach sagt, es wäre vielleicht sogar ganz interessant, dass man sagt, es gibt jetzt eine Pause zur freien Verfügung. Und dass man dann genau zum Beispiel, vielleicht könnte das auch Teil der Bewertung sein, dass man sieht, was macht der Reiter denn in der Zeit mit seinem Pferd? Und wie positiv oder so wirkt sich das auch auf das Pferd aus? Also da finde ich, gibt's viele interessante Gedanken, wie man das noch irgendwie so ein bisschen weiterspinnen könnte. Und ich verstehe schon auch dein Argument mit der Zeit, ne? Dass man, das würde auf jeden Fall mehr Zeit pro Prüfung in Anspruch nehmen. Ach, ich tue mir halt nur immer so schwer, dass wenn man schon so einen Gedanken hat, wo man weiß, das wäre irgendwie der Pferdegesundheit zuträglich, dass dann vielleicht so ein Argument wie Zeit dagegen sprechen soll, dann denke ich mir halt so, nee, da müssen wir doch eine Lösung finden.
Ja, dann also, nehmt euch die Zeit so ungefähr. Ja, verstehe
ich
schon.
Aber ich glaube, man müsste nicht an dem Reglement ansetzen. Ich glaube, das Reglement hat das Richtige gewollt. Ich glaube, dass das Problem ganz oft auch die Richter sind, die einen Ritt, also das haben wir alle schon gesehen, einen Ritt gut mit 80% bewertet, wo das Pferd permanent zu eng ist, permanent hinter der Senkrechte mit dem Schweif schlägt, nicht über den Rücken geht, diese ganzen Dinge. Also solange sowas gewinnt, wird sich nichts ändern im Pferdesport. Und ich glaube, dass das größere Problem ist und nicht das Reglement. Wir ändern mal die Prüfung und machen noch eine zweite Schrittsequenz da rein. Also ich kann ja auch immer nur für mich sprechen. Auch ich habe schon im Protokoll gehabt, das Pferd ist zu eng. Ja, also Das sind aber für mich so im Kleinen, dann bemühe ich mich aber in der nächsten Prüfung, okay, das Genick muss hoch, die Nase muss ein bisschen vor. Ich wurde aber nicht gut bewertet und das rechne ich diesen Richtern eigentlich hoch an. Die haben, obwohl das eine tolle Vorstellung war, völlig korrekt, die Lektionen waren ausgeführt, aber das Pferd war in der kompletten Prüfung zu eng. Und da bin ich abgestraft worden und völlig zu Recht. Und wenn das ein bisschen häufiger wäre, dass wirklich die Richter sagen, nein, das wollen wir nicht sehen. Wir wollen dieses Pferd nicht hinter der Senkrechte. Wir wollen die Nase vor der Senkrechten. Wir wollen ein durchlässiges Pferd. Wir wollen ein über den Rücken gehendes Pferd. Dann würde sich, glaube ich, einiges ändern, wenn das auch dementsprechend gerichtet werden würde.
Stichwort ganz kurz, die Richter. Davon war in eurem Podcast, Sandra, ja auch immer wieder mal die Rede. Du hast jetzt eben gerade gesagt, Jenny, häufig sind die Richter schuld, dass Dinge nicht gut laufen. Aber an manchen Punkten muss man vielleicht auch eine Lanze für die Richter brechen. Bei euch im Podcast, Sandra, war die Rede davon, dass die Richter Lahmheiten zum Beispiel nicht erkennen, dass die das quasi gar nicht bewerten. Ich glaube, das ist tatsächlich, weil ihr jetzt beide nicht ganz so aus der Turnierreiterei kommt, da würdest du Einspruch einlegen, Jenny, ne? Also wenn ich jetzt auch an Stadel denke, da sind ja eigentlich eine ganze Reihe von Reiterinnen abgeklingelt und raus, also aus den Prüfungen rausgeholt worden, weil die Pferde nicht klar gingen. Also, also können und offensichtlich sind die Richter auch dazu angehalten, oder?
Ja, aber das war ein internationales Turnier, da war das nochmal ein bisschen anders. Da waren auch die Stewards alle präsent und alleine durch die Präsenz reitet man schon anders. Also es wird sich, hätte sich da keiner getraut, mit der Gerte auf das Pferd zu dreschen oder. AC musste zweimal husten und da wurde ich schon scharf angeguckt. Und also das ist ganz was anderes, wenn da Stewards präsent sind beim Abreiten und auch einschreiten. Also das ist ja der viel wichtigere Punkt. Sie müssen halt auch einschreiten. Und auf unseren Heckenfesten sitzen die Richter da, gucken ins Handy. Die gucken nicht, wer wie abreitet. Und es würde auch nie einer sagen, hier, du raus, du startest nicht, weil du gerade dein Pferd gequält hast. Also das bemängele ich extrem. Die Richter auf unseren kleinen Turnieren, die schreiten nicht ein, die klingeln auch nicht ab, wenn ein Pferd lahm geht. Und das war anders in Stadelpaucher. Aber international sind, glaube ich, auch nochmal die Ansprüche andere. Auch die Richter sind andere. Und die haben einige Pferde rausgeklingelt, weil sie nicht klar gelaufen sind in den Prüfungen.
Also da würdest du schon sagen, Sandra und Claudia, da haben sie einen Punkt, was das angeht. Okay. Sandra, ich stelle fest, bei dem Stichwort Abreiteplätze und die Wertungsrichter, da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Also die Richter spielen eine ganz entscheidende Rolle. Und auf den Abreiteplätzen mehr Präsenz zu zeigen, ist, glaube ich, eine sinnvolle Sache, oder? Also da sind wir, darüber können wir sehr schnell Einigung erzielen.
Genau, ich glaube auch.
Zwei andere Punkte.
Wir wollen keine lahmen Pferde. Das ist es eigentlich.
Genau, ja.
Absolut, genau.
Ja. Ja, genau. Und Jenny hatte noch zwei ganz spannende Punkte vorhin erwähnt. Der eine Punkt war, sie hat so ein bisschen diesen Vergleich gezogen bei sich im Stall mit dem Haflinger, der nur irgendwie so eigentlich gar nicht geritten wurde. So.
Nee, der Haflinger war meine und das Warmblut wurde nicht geritten.
Ach so, so rum. Okay, sorry.
So rum,
okay.
Genau.
Ja. Genau. Und das hattest du ja auch schon in eurem Teaser bei in der Folge so ein bisschen angesprochen, dieses, dass du halt das Gefühl hattest, so ein gut trainiertes Turnierpferd ist einfach durchaus gesünder als so ein halb trainiertes Freizeitpferd. Oder du hattest ja auch gesagt, eben so ein täglich trainiertes Turnierpferd ist durchaus einfach gesünder als ein Freizeitpferd, was vielleicht dreimal die Woche oder auch nur irgendwie am langen Zügel ins Gelände geschaukelt wird oder so. Also da muss ich sagen, bin ich total bei dir. Und ich denke, ich kann das auch gut im Sinne von der Claudia sagen. Wir sind ja beide Pferdetrainerinnen. Also das heißt, dass natürlich unser Anliegen sozusagen nicht als Alternative ist, die Teile irgendwie in die Vitrine zu packen und möglichst dick werden zu lassen. Also das ist darf natürlich auf keinen Fall die Alternative sein, sozusagen. Ja. Also was halt ich so ein bisschen mir denke, also jetzt bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin ja kein Turnierreiter, also einfach nur, also ich bin früher schon Turniere geritten, aber ich reite sie halt aus bestimmten Gründen nicht mehr, weil es mir einfach für meine Pferde nichts bringt. Und das heißt aber nicht, dass ich nicht deshalb trotzdem sportlich oder sportlich ambitioniert oder auch mit einem sinnvollen Trainingsplan reite. Und ich glaube, da sind wir dann dementsprechend wahrscheinlich auch nicht so weit voneinander entfernt, dass einfach Sport gesund ist für Pferde oder sein kann, wenn man ihn sinnvoll betreibt. Und ich glaube, wie der Rahmen aussieht, in dem man den Sport betreibt, das kann man, glaube ich, nicht so ein bisschen danach unterscheiden, ob man aufs Turnier fährt oder nicht. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass ich diverse Pferde kenne, die noch nie einen Turnierplatz gesehen haben und aber richtig gut trainiert sind und auch richtig schön im Training stehen. Und genauso kenne ich aber auch einfach Pferde, die regelmäßig auf den Turnierplatz fahren und die würde ich definitiv nicht als gut trainiert bezeichnen.
Ja.
Da würdest du nicht widersprechen, Jenny, ne?
Genau.
Nee, das ist genau. Also, aber ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man die Trennlinie jetzt nicht ziehen kann. Turnierreiter sind per se gut oder schlecht zu ihren Pferden oder die sind alle gut trainiert. Oder so. Also
genau.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du da gerade machst, Sandra. Und weil tatsächlich ja, man hat es ja gemerkt, so diese Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten, man fühlt sich als Turnierreiter angegriffen, finde ich ehrlich gesagt einen wichtigen Gedanken. Das ist am Ende des Tages, glaube ich, nicht das Kriterium, das darüber entscheidet, behandle ich mein Pferd gut oder gesund erhaltend oder nicht, ne?
Genau, also sinnvoller Trainingsplan ist auf jeden Fall gesundheitsfördernd und für den einen ist das vielleicht leichter möglich, wenn er am Ende ein Turnier stehen hat, auf das er hinarbeitet. Und für den anderen ist es vielleicht sogar leichter möglich, wenn er das nicht hat oder so. Also sinnvoller Trainingsplan ist auf jeden Fall gut für die Gesundheit. Also sprich Bewegung und auch eine gewisse Förderung der Fähigkeiten des Pferdes oder auch ein gewisser Ausgleich praktisch der Fähigkeiten, die es vielleicht nicht hat oder so, ist auf jeden Fall was der Gesundheit zuträglich ist, kann man, glaube ich, so sagen. Also deshalb, ich will nur so ein bisschen vermeiden, dass sich jetzt Freizeitreiter irgendwie auf den Schlips getreten fühlen, weil sie sagen, hey, also ich kann ja wohl auch gut trainieren, nur weil ich nicht aufs Turnier fahre, weil ich vielleicht einfach keinen Hänger habe oder einfach keine Zeit habe, weil ich Wochenende Schichtdienst habe oder kann ja 1000 Gründe geben. Also es gibt eben auch sehr viele gut trainierte Pferde, die nicht aufs Turnier fahren. Aber ich glaube, wo wir uns auf jeden Fall einig sind, ist, das eine ist schon mal, wenn ich am Wochenende gerne am langen Zügel ins Gelände reiten möchte, muss ich auch gucken, dass mein Pferd in der Lage ist, mich zu tragen. Also dann muss ich auch ein bisschen Vorarbeit leisten, dass ich mir das dann auch am Wochenende rausnehmen kann, sozusagen, mich da drauf rumschaukeln zu lassen. Ja, also das heißt, das geht natürlich nicht, dass ich jetzt da irgendwie so ein Oberfetti im Stall stehen habe und dann komme ich da einmal am Wochenende und will mich irgendwie am langen Zügel völlig ohne Muskelspannung durch die Gegend schippern lassen. Das geht auf jeden Fall nicht. Also so ein bisschen Sport muss da einfach schon sein. Und auch dieses Überfettungsthema, was du angesprochen hast, ist definitiv ein Problem und kann natürlich auch einfach angegangen werden, unter anderem mit einem sinnvollen Trainingsplan und mit einfach auch ein bisschen Sport im Rahmen der Möglichkeiten. Also da bin ich auf jeden Fall total bei dir, aber würde das, wie gesagt, nicht so ein bisschen darauf reduzieren, dass das ein Privileg der Turnierreiter ist, dass sie gut trainierte Pferde haben. So kann man es vielleicht sagen.
Ja, absolut. Wir hatten es ja auch, die eine Hörerin hat sich ja auch so ein bisschen beklagt, ich hätte die Freizeitreiter alle in einen Topf geschmissen und so. Nee, Freizeitreiter bin ich ja auch. Also alle, die wir das nicht beruflich oder profisportmäßig machen, wir sind ja alle Freizeitreiter und so wehre ich mich genauso dagegen wie die Freizeitreiter gegen dieses, wir schaukeln unsere Pferde nur durchs Gelände, wehre ich mich als Turnierreiter dagegen, ich quäle mein Pferd oder ich behandle mein Pferd nicht ordentlich. Also deswegen, ich bin, auch da sind wir völlig einer Meinung, also ordentlich trainieren und gesund erhaltend reiten, das ist, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig. Und wie auch du schon gesagt hast, ich sehe auch einige Turnierpferde, die überhaupt gar nicht in der Lage sind, ein Turnier zu bestreiten, weil sie wirklich halt von der Muskulatur oder von der ganzen Statur gar nicht in der Lage sind, ein Turnier zu bestreiten. Also auch das gibt's. Das heißt nicht zwingend nur, weil ein Pferd aufs Turnier geht, dass es auch gut geritten ist.
Es spricht eigentlich alles dafür, jetzt den Sack zuzumachen, weil es sind Vibes von Harmonie im Raum, im virtuellen Raum sozusagen. Und wir auch mit Blick auf die Uhr sind wir eigentlich jetzt so an dem Limit angelangt, das wir uns selber gesetzt haben. Ich habe trotzdem noch, und ich würde vorschlagen, wir biegen jetzt auch auf die Zielgerade ein. Ich habe irgendwie nur noch einen Punkt auf dem Zettel, den ich auch noch ganz interessant fand, der mich so zum Nachdenken angeregt hat, Sandra, jetzt aus eurem Podcast. Und zwar war das der Punkt, das haben wir auch noch nicht so im Detail besprochen, Jenny, bei uns, so dieser Punkt, dass es doch interessant wäre, bei Turnieren auch sichtbar zu machen, die Kommunikation zwischen Pferd und Reiter. Und warum lässt man nicht solche Sachen zu wie Stimmkommandos, dass der Reiter, die Reiterin dem Pferd auch während einer Dressurprüfung Stimmkommandos geben kann? Ist doch eigentlich ein ganz wichtiges Kommunikationselement. Und es wurde auch das Stichwort genannt, um die reiterlichen Fähigkeiten noch deutlicher zu machen, warum lässt man nicht einhändig reiten zu, zum Beispiel, oder auch gebisslos reiten? Jenny, vielleicht ist da deine Perspektive jetzt ganz interessant als Turnierreiterin, Stimmkommandos zulassen zum Beispiel. Warum ist es nicht eigentlich gang und gäbe?
Habe ich gar nichts dagegen. Also
das ist ja langweilig.
Passiert mir sogar manchmal selber, weil ich das im Training auch mache und dann denke ich auf einem Turnier, oh Scheiße, hier darf ich das ja gar nicht. Komm. Also mir erschließt es sich nicht so ganz, warum es nicht erlaubt ist, weil frisst kein Brot, tut niemandem weh. Im Gegenteil, würde wahrscheinlich einigen Pferden viel besser helfen und auch einigen Reitern. Also warum das nicht erlaubt ist, erschließt sich mir auch nicht. Also das ist eine ganz einfache Antwort, kurz und knapp.
Einhändig reiten?
Ja, auf Trense, aber nicht auf Planke Kandare, weil da oute ich schon wieder so, wenn man so manche sieht, einhändig auf Planke Kandare, dann hat das schon nichts mehr mit feinem Reiten zu tun und nur über Gewichtshilfen und also da glaube ich, da wird auch ein bisschen geschummelt und sich in die Tasche gelogen. Also auf Wassertrense zum Beispiel einhändig reiten fände ich super. Also wirklich nur über die Gewichtshilfen und da mal die Durchlässigkeit des Pferdes abzufragen, nur mit einer Hand, mache ich im Training auch manchmal. Ein Zirkel einhändig reiten und immer mal gucken, wo das Pferd hintriftet.
Guck mal an hier, Sandra, das hat euer Virus, den ihr da sozusagen, der Stein, den ihr ins Wasser geworfen habt, der schlägt schon so Wellen in die richtige Richtung. Oder man stellt fest, es gibt auch Punkte, die stoßen dann gar nicht auf so viel Widerstand.
Ja, was ich halt jetzt eigentlich das Spannende finde, wenn Jenny jetzt so von ihrem Alltag berichtet, dann merkt man ja eigentlich so, dass genau diese Gedanken, die jetzt Claudia und ich so hatten, wenn wir uns eine Prüfung anschauen, genau so reitet Jenny ja offensichtlich, wenn sie alleine ist. Also wenn sie halt nicht in der Prüfungssituation ist. Ne? Also anscheinend machen wir da viele Dinge eigentlich sehr gleich. Und von daher, es stellt sich die Frage, eben kann man das nicht dann auch einiges davon auf dem Turnier machen? Also ich würde sagen, ja, es ist natürlich jetzt auch wirklich aus Sicht von jemandem, der da noch voll drin ist, weil bei mir ist es halt auch schon einfach eine Zeit lang her, dass ich selbst geritten bin. Und es hätte jetzt auch sein können, dass sich irgendwie vielleicht auch einiges geändert hat, was ich nicht mitbekommen habe oder so. Deshalb ist es schon interessant, von jemandem, der halt noch so voll drin ist im Turnierzirkus, ja, halt auch einfach jetzt zu hören, wie die Sachen dann vor Ort so empfunden werden. Und eigentlich, ja, ist dann doch vieles letztendlich ziemlich ähnlich, ja. Also
ja.
Ist halt also, die Frage, wenn man dann offensichtlich selbst als Turnierreiter das Bedürfnis hat, es im Training manche Dinge ein bisschen anders zu machen, dann kann ich mir doch vorstellen, dann wäre es doch richtig cool, wenn das auch ein bisschen einfach so diese starre Turniersituation etwas aufweicht. Ich glaube, das ist einfach nur so ein bisschen, meine Erfahrung ist halt so, ne, weil mein Training ist ja sozusagen einzig und allein auf Gesundheit gemünzt und auf sonst gar nichts. Und da ist meine Erfahrung halt, dass einfach Varianz so ein unheimlich wertvoller Punkt ist. Ne? Varianz, individuell auf Pferd auch eingehen zu können, Varianz, einem Pferd was anbieten zu können, wenn es das eine gerade nicht leisten kann, vielleicht ein bisschen anders zu machen und. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser springende Punkt, wo ich mir denke, wenn einfach etwas mehr Varianz in so einer Prüfung zugelassen wäre, in ganz vielen einzelnen Minisachen, ne? Also beispielsweise eben mal ein Stimmkommando zulassen, mal vielleicht ein zusätzliches Zügel aus der Hand kauen oder ein Päuschen irgendwo einbauen bei längeren Prüfungen oder was hatten wir noch? Ja, also oder halt überhaupt auch die Bewertung, ne, dass die halt einfach auch viel, noch mehr einfach aufs Pferdewohl sozusagen ausgelegt wird und so. Und dann wäre doch alles wunderbar. Ich habe halt so ein bisschen irgendwie Angst, dass der Pferdesport, also ich weiß es nicht, es würde mich tatsächlich mal zahlenmäßig interessieren, ob sich das irgendwie verändert, weil ich habe das Gefühl, dass der Pferdesport schon ab und zu mal so seine Anhänger verliert, weil da so ein bisschen vielleicht eine sehr langsame Entwicklung vonstatten geht. Also auch wenn man sich immer so ein bisschen Statuten anguckt, wenn wieder was Neues beschlossen wird, dann denkt man sich halt, es ist im Übrigen ähnlich so wie im Tierschutz EU im Parlament, da ist das auch so, dass man sich so denkt, ja, also darüber haben wir doch eigentlich vor 10 Jahren schon geredet. Und ja.
Also noch
vielleicht geht da so, ja noch ein bisschen mehr.
Da geht mit Sicherheit noch mehr. Ich habe festgestellt, dass ein Umdenken stattfindet, auf jeden Fall. Und ich stelle das fest, wenn ich selber reite. Also ich habe ja jetzt beide meine Pferde, also ACDC, von Anfang an selber angeritten und jetzt 8-jährig in 2-Sterne-M-Prüfungen vorgestellt und auch erfolgreich vorgestellt. Und das würde nicht funktionieren, wenn ich das Training nicht entsprechend so gestaltet hätte, das Pferd ist mein Partner und nicht mein Befehlsempfänger und mein, der hat zu machen, was ich will. Also ohne dieses Training mit Partnerpferd würde ich dieses Pferd auch nicht durch so eine Prüfung reiten können. Also das ist ja immer so ein bisschen mein Anspruch oder ich glaube unser aller Anspruch, das Pferd durchlässig und zufrieden in so einer Prüfung vorzustellen. Und es, die Richterei geht immer mehr dahin, dass das auch honoriert wird. Jetzt trete ich mit dem Haflinger gegen Warmblüter an. Und auch da habe ich festgestellt, dass mittlerweile auch die Durchlässigkeit und die Korrektheit der ausgeführten Lektionen besser, also mehr Wert hat, als das noch vor, keine Ahnung, 10 Jahren so war. Und da wird nicht mehr bewertet, wie strampelt das Warmblut jetzt in den Mitteltrab, sondern es wird bewertet, wie durchlässig ist denn der Haflinger und wie durchlässig ist denn das Warmblut. Und nur durch dieses Training, das ich ja auch zusammen mit meinem Pferd, diese ganzen Lektionen erarbeite ich ja zusammen mit meinem Pferd und nicht indem ich draufhaue, sondern indem ich es einfach gemeinsam mit dem Pferd erarbeite. Und deswegen, also auch so diese Dinge, die ihr so angesprochen habt, mal einhändig reiten, ins Gelände gehen und dies, das mache ich auch alles im Training. Aber trotzdem finde ich es immer noch spannend, bin ich denn dann auch in der Lage, mein Pferd korrekt, durchlässig und losgelassen in einer Turniersituation vorzustellen. Und wenn mir das gelingt, dann denke ich am Ende, super, ich habe alles richtig gemacht. Also das ist so ein bisschen so der Anspruch und ich glaube, dieses Umdenken hat schon stattgefunden. Ja, es ist ein bisschen träge, auch von manchen Richtern ein bisschen träge. Aber selbst die alten Richter, die, also wo ich auch schon gedacht habe, boah, ihr lernt es nicht mehr wieder, die kommen auch so langsam dahinter und bewerten andere Dinge besser, als sie das noch vor 5 Jahren getan haben. Also das ist so meine Erfahrung, die ich gerade so mache, weil gerade der Dressursport oder der Reitsport so in Verruf geraten ist in den letzten Jahren, dass auch die Richter ein bisschen umdenken. Aber sie sind teilweise schon etwas älter, die denken etwas langsamer.
Mhm, aber immerhin, das ist doch total schön zu wissen, ja. Damit
Sandra,
bin ich zufrieden.
Jenny, wir könnten mit Sicherheit mühelos noch ganz lange weitersprechen. Wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir uns auch von der Zeit her so ein bisschen beschränken, wohl wissend, dass das ein Thema ist, bei dem die Emotionen auch hochkochen. Aber also wir sind dankbar, dass wir in deinem Podcast so ein bisschen diese Perspektive, die Dinge aus der Sicht einer Turnierreiterin nochmal besprechen konnten. Wir stellen fest, so furchtbar weit auseinander, wie wir vielleicht irgendwann mal gedacht haben, sind wir in vielen Punkten gar nicht. Und eins ist auch sicher, so oder so, selbst wenn wir jetzt Feierabend machen, dass diese Diskussion, diese Debatte irgendwie weitergeht, das ist, glaube ich, auch sonnenklar. Und ich glaube, das ist auch gut so.
Ja.
Ja, ganz wichtig. Ja, schön. Wir sind mit hochgekrempelten Ärmeln in diese Folge gestartet und gehen händchenhaltend raus.
Wir haben uns alle lieb.
In diesem Sinne, vielen Dank, Sandra.
Danke euch auch. Schön, dass ihr zu Gast wart.
Vielen Dank, Sandra.
Tja, für die sensationslüsternen Hörerinnen und Hörer unter uns muss ich jetzt leider resümieren. Jenny und ich haben uns nicht mit Mesh beworfen. Ich habe nicht aus lauter Bösheit ihrem Haflinger die Mähne blau gefärbt. Und Jenny hat nicht meinem Spanier seine lange genockte Mähne abgeschnitten. Für die Harmoniebedürftigen unter uns, es war sogar tatsächlich eher so, wir sind ziemlich viel auf einen Nenner gekommen in unserer Diskussion. Irgendwie ist das ja auch total schön, weil offensichtlich, egal ob Turnierreiter oder nicht Turnierreiter, haben wir schon eigentlich so ein bisschen die gleichen Ideen und auch die gleichen Wünsche für unsere Pferde. Wir haben ja so ein paar Mal auch irgendwie so den Vergleich gezogen zwischen einem Sportpferd und einem Freizeitpferd oder einem Turnierpferd. Diese Begriffe sind natürlich auch alle irgendwie so ein bisschen schwammig, weil möglicherweise kann man auch ein Sportpferd sein, wenn man halt einfach nicht auf dem Turnier startet. Und möglicherweise kann man auch auf dem Turnier starten, wenn man ein Freizeitpferd ist. Aber ich glaube, so ungefähr wisst ihr schon, was mit den Begriffen gemeint ist. Und ich wollte jetzt einfach nochmal so im Nachgang zu dieser Diskussion auch mal wieder so ein paar Fakten liefern und habe deshalb recherchiert zu wissenschaftlichen Untersuchungen, die einfach diese beiden Pferdegruppen miteinander vergleichen. Also sagen wir einfach mal Turnierpferde und Freizeitpferde. Nennen wir sie einfach mal so. Und da würde ich euch jetzt einfach mal noch so ein bisschen berichten, was meine Recherche da so ergeben hat. Also, ich habe gefunden, dass Freizeitpferde tendenziell mehr Koppelgang haben, aber die orthopädischen Probleme waren komplett gleich verteilt. Also man konnte jetzt nicht sagen, dass Freizeitpferde möglicherweise mehr orthopädische Probleme haben, sodass man irgendwie daraus schlussfolgern könnte, dass Koppelgang vielleicht einfach ein erhöhtes Verletzungspotenzial mit sich bringt. Scheint nicht der Fall zu sein. Turnierpferde haben gleichermaßen orthopädische Probleme wie Freizeitpferde. Von daher wäre das doch irgendwie mal ein ganz interessanter Ansatzpunkt, dass man sich das vielleicht auch trauen kann, Turnierpferde auch mehr auf die Koppel zu lassen, denn das ist ja auf jeden Fall erwiesen, da habe ich ja auch selbst schon dazu geforscht, dass Koppelgang tatsächlich den positiven affektiven Zustand, also das Wohlbefinden von Pferden, fördert. Dann habe ich auch gefunden, dass Turnierpferde öfter Sattelkontrollen bekommen. Und generell war es leider in beiden Pferdegruppen so, dass es viele unpassende Sättel gab. Das heißt, das scheint ein Thema zu sein, dass es nicht so easy ist, einen passenden Sattel zu finden. Und das heißt, einem Turnierreiter scheint es irgendwie so ein bisschen wichtiger zu sein, das dementsprechend öfter zu kontrollieren. Das heißt, das ist jetzt vielleicht ein Punkt, den können sich die Freizeitreiter vielleicht ein kleines bisschen auf die Fahne schreiben, dass sie eventuell einfach mal etwas öfter ihr Equipment, also vor allem ihren Sattel, aber betrifft natürlich auch Trense und was man sonst so anzieht beim Reiten oder beim Arbeiten, einfach vielleicht ein kleines bisschen öfter überprüfen lassen. Denn wie gesagt, das war schon, dass bei relativ vielen Pferden einfach generell der Sattel nicht besonders gut gepasst hat. Also das, bitte, liebe Freizeitreiter, ich werde es mir auch auf jeden Fall merken, öfter Sattelkontrollen durchführen. Turnierreiter haben mehr Hilfsmittel benutzt. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Also wenn ich mir jetzt unter Hilfsmitteln irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche fiesen Schlaufzügel vorstelle oder irgendwelche Sporen, die da ins Pferd gehackt werden, dann würde ich natürlich sagen, pfui. Aber Hilfsmittel kann ja letztendlich auch eine Gerte sein, die einfach nur so leicht antippend sagt, was man genau meint oder welches Körperteil man genau ansprechen möchte. Und ist dann aus meiner Sicht in keinster Weise schädlich für ein Pferd. Also deshalb kommt es, glaube ich, bei Hilfsmitteln halt einfach immer auch extrem darauf an, was ist denn damit gemeint und wie wird das denn eingesetzt. Also ja, ich weiß nicht, es kann ja auch jetzt sein, wenn das heißt, Turnierreiter benutzen mehr Hilfsmittel, wenn dann da irgendwie so ein Freizeitreiter ohne Sporn, ohne Gerte auf dem Pferd sitzt und boxt sein Pferd da permanent irgendwie in die Flanken, um es vorwärts zu treiben, dann ist das ja auch nicht schön. Also dann kann man möglicherweise mit einem Hilfsmittel einfach besser erklären, was die Hilfe eigentlich bedeuten soll. Also von daher weiß ich nicht so genau, was ich mit dieser Aussage, ich finde, die kann man nicht so ganz bewerten, oder? Dann gab es unter den Freizeitpferden eine höhere Prävalenz für Fettleibigkeit. Das hatten wir auch schon gerade im Gespräch mit Jenny kurz angesprochen. Das ist Jenny auch so aufgefallen bei Miteinstellern. Und das ist tatsächlich halt auch ein Riesenthema in der Pferdegesundheit, ne? Also habt ihr bestimmt auch alle schon mal gehört. Das ist auf jeden Fall was, darauf müssen wir achten. Ist natürlich jetzt die Frage, woran liegt das jetzt, dass das unter den Freizeitpferden weiter verbreitet ist? Könnte jetzt ganz unterschiedliche Gründe haben, ne? Könnte daran liegen, dass die tatsächlich weniger Sport machen, dass das vielleicht doch ein wichtiger Ansatzpunkt ist. Könnte aber auch zum Beispiel daran liegen, dass vielleicht unter den Freizeitpferden ja auch ganz, ganz viele unterschiedliche Rassen vertreten sind. Und es gibt ja sowieso immer mehr so Robustpferderassen. Also sprich, die einfach aus sehr wenig Futter sehr viel rausziehen können und mit sehr wenig Futter sehr gut klarkommen und leben können. Also mit sehr wenig Futter meine ich jetzt nicht, dass die wenig Heu bekommen sollen, aber einfach wenig gehaltvolles Futter können die einfach sehr, sehr gut verwerten. Und das könnte natürlich auch daran liegen, ne? Da gibt's ja große Unterschiede. Also es gibt halt einfach Pferde, die verstoffwechseln halt Unmengen an Futter und da wächst irgendwie kein Gramm hin und es gibt halt einfach sehr gute Verwerter. Und ich glaube, dass diese Rassen schon natürlich unter den Freizeitreitern auch mehr zu finden sind. Also lässt sich jetzt ein bisschen schlecht sagen, finde ich, ob das jetzt tatsächlich nur an diesem Bewegungspunkt liegt oder nicht möglicherweise auch einfach an so einer genetischen Prädisposition auch für Fettleibigkeit unter den Freizeitpferden. Weil diese Tiere haben halt auch irgendwie Charaktereigenschaften, die halt immer mehr gefragt sind. Die sind oft sehr, sehr gutmütig und sehr brav und eher gelassen. Und also ich merke schon so einen Trend zu diesen Pferderassen. Das heißt, wir müssen das Thema aber auf jeden Fall angehen. Also auf jeden Fall genau gucken, woher kommt das denn jetzt und was ist die Lösung. Aber ist auf jeden Fall mal spannend, so ein bisschen zu überlegen, warum ist das denn einfach unter den Freizeitreitern mehr verbreitet. Dann gab es, wie gesagt, keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen in Bezug auf orthopädische Gesundheit. Auch nicht, sehr interessant, in Bezug auf muskuläre Entwicklung. Also es scheint jetzt nicht so zu sein, dass irgendwie Turnierpferde per se besser bemuskelt sind oder so. Das ist ja das, was ich vorhin auch kurz im Gespräch gesagt habe. Es kann ja durchaus ein Freizeitreiter auch ein sehr gut trainiertes Pferd haben oder auch einen sinnvollen Trainingsplan für sein Pferd aufstellen. Und das wird dadurch natürlich schon so ein bisschen bestätigt, ne? Also es scheint jetzt nicht so zu sein, dass Freizeitreiter bedeutet, mein Pferd steht eigentlich nur rum und frisst sich fett, sondern offensichtlich haben die ja eine gleichermaßen gute muskuläre Entwicklung wie die Turnierreiter. Das heißt, dass schon viele Pferdebesitzer einfach auch gut arbeiten mit ihren Pferden, selbst wenn sie dann nicht auf dem Turnier vorstellig werden. Und auch gab es keine Unterschiede in Bezug auf Rückenschmerzen. Das war auch generell so ein Thema. Also bei 1/3 aller untersuchten Pferde wurden Rückenschmerzen beobachtet. Also das ist natürlich schon extrem viel, ne? Wenn man mal so durch seinen Stall guckt und überlegt sich, dass so ungefähr jedes dritte Pferd Rückenschmerzen hat. Das ist halt schon krass. Also da müssen wir halt unbedingt gucken, ist das jetzt dieser Zusammenhang oder ist das nur dieser Zusammenhang, dass die Studie ja auch hervorgebracht hat, dass sehr viele Sättel nicht passen? Oder gibt es da noch andere Ursachen? Aber das heißt, wir müssen da auf jeden Fall offensichtlich sehr, sehr sensibel sein und mal ein bisschen öfter bei unseren Pferden kontrollieren, ob die den Rücken gesund sind, weil jedes dritte Pferd, da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich schon auch hoch, dass eins von unseren auch betroffen ist. Also da muss man vielleicht auch ein bisschen mehr die Augen offen machen und mal ein bisschen ehrlicher auch überprüfen, ob denn der Rücken so tippitoppi ist und vielleicht dann auch ein bisschen früher schon mal ein kleines Management fahren, dass es dann gar nicht erst zu irgendwelchen größeren Rückenproblemen kommt. Dann ganz interessant, gebisslos gerittene Pferde zeigten ein besseres Wohlbefinden beim Reiten als Pferde mit Gebiss. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin eigentlich ein totaler Fan von Gebissen. Einfach nur, weil ich so gute Erfahrungen damit gemacht habe. Also ich habe einfach eigentlich noch nie bei irgendeinem Pferd, was ich entweder angeritten habe oder zur Korrektur bekommen habe, habe ich irgendwie gemerkt, dass gebissloses Reiten dem schadet oder irgendwie nicht gut tut oder der das irgendwie nicht will oder so. Klar, manche haben halt einfach schon negative Erfahrungen gemacht oder bei manchen muss man auch ein bisschen erstmal rausfinden, was ist denn das passende Gebiss. Aber ich habe eigentlich immer sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wie ein Gebiss auch einfach die Gesundheit des Pferdes insofern fördern kann, weil es einem einfach erlaubt, bestimmte Körperbereiche zu lösen, das Pferd zu bestimmten Bewegungen zu animieren, die ihm dann einfach gut tun und so weiter und so fort. Während ich schon so ein bisschen gebisslosem Reiten etwas kritisch gegenüber eingestellt war, weil es halt auch so viele Zäumungen gibt, die halt mit wahnsinnig viel Druck arbeiten. Also bei gebisslos hätte ich mir ja jetzt immer so vorgestellt, okay, das ist dann so die Softie-Variante. Aber es gibt schon echt viele gebisslose Zäumungen, die an irgendeine Stelle am Kopf dann ziemlich viel Druck bringen. Und da hatte ich immer das Gefühl, dass ein Pferd dann einfach im Zweifelsfall, wenn ich den gleichen Druck auf die Nase bringe, aufs Genick bringe, auf die Backen bringe, hatte ich immer fast das Gefühl, das kann ein Pferd dann fast noch eher handeln, wenn es das so auf seinen Kieferladen balancieren kann oder auch eine Zunge irgendwie noch hat. Klar, es ist immer natürlich das Ziel, dass wir mit ganz, ganz wenig Druck reiten. Aber ja, tendenziell hatte ich da immer so das Gefühl, das könnte vielleicht für ein Pferd viel unangenehmer sein, als wir das denken und könnte irgendwie gar nicht so die allerschonendste Variante sein. Aber tatsächlich muss ich sagen, werde ich jetzt so langsam so ein Sonntagsfan von gebissloser Reiterei, weil ich einfach so ein Dings habe. Ich würde sagen, das ist am ehesten so ein Sidepull. Also das hat halt einfach so keinen besonderen Druck. Also es hat gar keine Hebelwirkung, das baut eigentlich nirgendwo Druck auf. Und bei den Pferden, die bei mir schon so ausgebildet sind, dass ich die einfach sehr gut generell über Sitz und andere Hilfen reiten kann, so dass ich da sowieso kaum Druck am Kopf habe, mag ich das inzwischen eigentlich total gerne, ab und zu mal mit dieser Zäumung zu reiten. Es ist eigentlich so ein bisschen wie wenn du irgendwie einen Halfter hast und rechts und links da einen Zügel einschnallst. Also von daher, ich komme so langsam an in der Welt, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen würde, ich sehe da jetzt einen Vorteil drin, ein Pferd gebisslos auszubilden. Mal sehen. Aber auf jeden Fall fand ich das deshalb interessant, dass es schon so ist, dass gebisslos gerittene Pferde besseres Wohlbefinden beim Reiten zeigten als Pferde mit Gebiss. Und gebisslos gerittene Pferde zeigten weniger hyperreaktives Verhalten. Das finde ich auch super spannend. Und es gab keinen Unterschied in Bezug auf die Sicherheit. Das finde ich auch sehr spannend, weil das muss ich ganz ehrlich sagen, also ich zum Beispiel gehe nicht gebisslos ins Gelände, weil ich da schon so ein bisschen das Gefühl habe, so Wow, weiß ich jetzt nicht so im totalen Ernstfall. Traue ich mich einfach noch nicht so richtig und nehme das aber jetzt wahr, dass es da in Bezug auf die Sicherheit irgendwie gar keinen Unterschied gab und finde das einfach nur ziemlich spannend. Und insofern jetzt auch diese Punkte, die wir jetzt gerade nochmal in der Diskussion angesprochen haben und die wir auch in der letzten Folge, die ich auch mit Claudia so ein bisschen besprochen hatte, da haben wir ja auch so drüber geredet, könnte man zum Beispiel eine gebisslose Zäumung auf dem Turnier zulassen? Weil wenn ein Pferd damit einfach super läuft und es gerne mag, why not eigentlich? Wenn ich mir jetzt diese Studienergebnisse anschaue und da steht weniger hyperreaktives Verhalten, mehr Wohlbefinden, kein Unterschied in der Sicherheit, dann würde ich ja eigentlich sagen, ja, warum eigentlich nicht, ne? Wäre doch eigentlich dann vielleicht wirklich schön für Pferde, die sich damit wohlfühlen. Ja, ansonsten sind halt wirklich die Themen Rücken und Sattel. Also ich meine irgendwie, wir sitzen da die ganze Zeit drauf und die Pferde haben aber, ein Drittel der Pferde haben Probleme. Also das, finde ich, dürfen wir nicht so machen. Also da müssen wir irgendwie noch ein bisschen mehr gucken, also weiß ich nicht, vielleicht weniger reiten, ein bisschen mehr auch Bodenarbeit oder mal ein bisschen was umstellen im Training. Also das werde ich jetzt auch noch mal ganz gewissenhaft überprüfen, die ganzen Rücken von den Pferden, die bei mir stehen. Werde mir noch mal genau angucken, was ich für jeden Einzelnen da vielleicht noch verbessern kann. Aber das scheinen wir uns so ein bisschen alle auf die Fahne schreiben zu dürfen. Also egal, ob Turnierreiter oder Freizeitreiter. Ah, und eine Sache habe ich noch, was auch noch rausgefunden wurde, ist, dass der Transport zum Turnier und auch die Unterbringung in der ungewohnten Umgebung dort, falls die Pferde irgendwie über Nacht bleiben, stehen mit erhöhter Inzidenz von Magengeschwüren in Zusammenhang. Also das ist schon ein Thema, was sich natürlich jeder Turnierinteressierte so ein bisschen überlegen muss. So, wie sensibel ist mein Pferd da möglicherweise? Kann ich vielleicht vorsorgen? Ja, also es gibt ja ganz wunderbare Magenschutzpräparate, die auch erlaubt sind. Ganz wichtig, ne, muss man natürlich darauf achten, dass da keine dopingrelevanten Futtermittel eingesetzt werden. Aber ich habe tatsächlich diverse Turnierpferde sozusagen in Futterbetreuung, damit die einfach auch schon vorsorglich einen guten Futterplan kriegen, der sie dann gechillt über die Turniersaison bringt. Oder ja, auch die Vorsorge natürlich in Bezug auf mentale Stabilität, auch das in Ruhe alles vorher zu üben, dass die Pferde sich mit den ganzen einzelnen Sachen dort schon ganz sicher fühlen und so. Das macht halt auch unheimlich viel aus. Aber das heißt, da muss man natürlich schon so ein bisschen davon ausgehen, dass das halt der Fall sein könnte, dass so ein Turnier halt schon stressig ist für Pferde und dass denen das schon auf den Magen schlagen kann. Das heißt, erstens muss man sich das natürlich gut überlegen, ob das dafür steht. Zweitens muss man sich individuell überlegen, wie gefährdet ist das eigene Pferd da? Und drittens muss man sich überlegen, wie sieht denn meine Vorsorgestrategie aus, damit es halt da gar nicht erst zu einem Magenproblem kommt. Also das ist auch ganz wichtig, dass einem das einfach bewusst ist, dass man halt dementsprechend sein Pferd da so ein bisschen unterstützen kann sozusagen. So. Das wäre jetzt noch mein wissenschaftlicher Nachtrag zu dem Thema. Ich bin wie immer total gespannt auf eure Kommentare. Wenn ihr jetzt schon direkt einen Gedanken habt, schreibt ihn am besten gleich unter den Podcast. Wenn ihr euch nicht traut, dann schreibt mir einfach eine E-Mail oder schreibt mir über Instagram oder ihr findet ja immer eure Wege zu mir, Kontaktformular auf der Webseite oder. Und ich habe das Gefühl, dass momentan einfach dieser Gedankenaustausch richtig wertvoll ist und dass der irgendwie nicht nur Turnierreitern was bringt, auch Freizeitreitern, dass man einfach immer mal wieder so ein bisschen überprüft, was sind denn jetzt noch Ansatzpunkte, wo ich meinem Pferd irgendwie noch ein bisschen was Gutes tun kann für seine Gesundheit. Und in diesem Sinne, bleibt auf jeden Fall offen, bleibt interessiert und schreibt mir gerne eure Kommentare, eure Gedanken zu dieser Folge. Und dann freue ich mich schon, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Macht's gut!